Wir hören auf Gottes Wort zum heutigen ersten Advent aus Lukas 19, die Verse 28 bis 48. Und als er das gesagt hatte, ging er voran und zog hinauf nach Jerusalem. Und es begab sich, als er nahe von Bethphage und Bethanien an den Berg kam, der Ölberg heißt, da sandte er zwei Jünger und sprach: Geht hin in das Dorf, das vor uns liegt. Und wenn er hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sagt: Der Herr bedarf seiner. Und die er gesandt hatte, gingen hin und fanden's, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Herren zu ihnen: Warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen: Der Herr bedarf seiner. Und sie brachten's zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach: Wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient, aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir, und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Und er ging in den Tempel und fing an, die Händler auszutreiben und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein. Ihr aber habt es zur Räuberhöhle gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel. Aber die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Angesehensten des Volkes trachteten danach, dass sie ihn umbrächten, und fanden nicht, wie sie es machen sollten. Denn das ganze Volk hing ihm an und hörte ihn. Zum Gebet lade ich Sie ein, sich zu erheben. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Lieber Jesus, wir möchten dich zuallererst anbeten und dir danken in dieser Adventszeit, dass sie uns besonders daran erinnert, dass dein Wort sich erfüllt und dass du der Worterfüller bist, verheißen im Alten Testament durch Zacharja. Danke, Herr, dass sich's erfüllt hat, dass du gekommen bist als der König, nicht in Macht, sondern in Niedrigkeit. Bist du der Gekommene und hast das vollbracht, was verheißen wurde. Gerechtigkeit gebracht, die Gerechtigkeit Gottes am Kreuz aufgerichtet für uns. Dafür danken wir dir, beten dich an, preisen dich, loben dich. Und danke, dass du für uns ganz persönlich dadurch zum Helfer geworden bist. Und heute Morgen, Herr, dürfen wir dich bitten, dass das auch in unseren Herzen geschehen darf, dass unsere Herzen von dir verändert werden, wir dich in allen Lagen für alle Bereiche als den Helfer, den einzigen Helfer anerkennen, aufnehmen wieder ganz neu, dich im Glauben ehren, was du in deinem Wort verheißen hast und auch für uns heute Morgen bereit hast. Segne Andreas Schäfer, bevollmächtige du ihn in der Auslegung deines Wortes. Herr, wir nehmen auch unsere Kinder in unsere Fürbitte mit ein. Segne sie, begegne du ihnen mit ihren Mitarbeitern. Danke, dass wir verbunden sind, überall, wo heute Morgen Gottesdienst gefeiert wird, und mit deiner Gemeinde weltweit, auch vor deinem Thron. Wir beten dich an, danken dir für deine Gegenwart. Amen.
Dieser Text aus dem Lukas-Evangelium, der für diesen ersten Adventssonntag einer der Vorschläge ist, der ist natürlich tatsächlich eine totale emotionale Achterbahn. Man weiß ja gar nicht, an welcher Emotion man zuerst anknüpfen kann. Ich sammle mal nur die drei wesentlichsten Emotionen daraus aus diesem Text. Man könnte noch die unterschiedlichsten festmachen. Zuallererst natürlich, dass da Jesus tatsächlich nach Jerusalem hineingeht. Und in diesem Hineingehen nach Jerusalem passiert etwas unglaublich Schönes. Um diesen Jesus herum mit seinem Einzug gibt es eine Lobpreiserfahrung ganz besonderer Schönheit. Alt und jung, groß und klein, Männer, Frauen, sie loben gemeinsam diesen einen König, der da einzieht. Nein, man kann jetzt 73 Mal reflektieren, was sie wirklich verstanden haben und sonst was. Alles denkbar, aber jetzt erst einmal, wow, was für ein Lobpreis über Jesus. Die eine ganz, ganz große Emotion, die über diesen Text steht. Jesus wird angebetet. Über ihm steht der Satz, gelobt sei, der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. So die Aufnahme in Lukas im Schwerpunkt mit Lukas 18. Matthäus, Markus, Johannes haben dann im Schwerpunkt unter anderem Sacharja 9. Siehe, dieser König kommt zu dir. Wie auch immer, das steht als eine ganz große Emotion da. Und dann bricht das total um. Und die zweite Emotion, die uns in diese Adventszeit hinein begleitet, ist Jesus weint. Das ist jetzt komplett in der Achterbahn ganz woanders, komplett. Der weint. Und das, so wirst du, dass da jemand weint und dass das sogar noch beschrieben wird. Nur Lukas hat das. Es ist für uns eine ganz bewegende Emotion, die wir bei Jesus feststellen zum Beginn der Adventszeit. Er weint. Und die dritte Emotion ist, nach dem Lobpreis auf der einen Seite und dem Weinen im zweiten, ist dieses strenge Auftreten von Jesus. Wow, wieder ganz anders. Da wird nicht gelobt, da wird auch nicht geweint, sondern da werden Grenzen bestimmt. Aber sowas von deutlich. Gebietend rauscht er rein in den Tempel und setzt da seine Marke. Boah, das ist ein emotionaler Raum in all unterschiedlichen Welten, die es da so gibt. Lobpreis, Weinen, streng gebieten. Und dieser adventliche emotionale Raum, den wir da betreten, kündigt natürlich auch für uns an, dass wir jetzt auf die entsprechenden emotionalen Welten, die uns da begegnen, mit unseren Emotionen antworten. Also ich möchte Sie heute Morgen einladen, drei Adventsemotionen aufzunehmen. Ein emotionaler Advent. Drei Adventsemotionen aufzunehmen. Das ist etwas ganz Besonderes an diesem Text. Das Ganze findet in Jerusalem statt, ja wo denn sonst? In Lukas Evangelium, wir haben es letzten Sonntag gesagt, seit Lukas 9 wird es ausdrücklich gesagt, sagt Jesus, ich muss nach Jerusalem. Alles, was mit mir zu tun hat, alles, was mit meiner Person zu tun hat, findet sein einzigartiges Finale in Jerusalem. Ohne Jerusalem geht es nicht. Und in Jerusalem ist für uns verknüpft das Kreuz und mit Jerusalem ist für uns verknüpft die Auferstehung Jesu Christi. Und mit Jerusalem ist für uns verknüpft Ölberg, die Himmelfahrt. Die ganzen entscheidenden Heilsereignisse finden statt in und um Jerusalem. Das Finale, jetzt ist dran. Schauen wir uns das an und entdecken, dass da tatsächlich etwas ganz bewusst gewollt wurde. Dass hier Jesus, was den ersten emotionalen Raum betrifft, ohne Konkurrenz dasteht. Wenn man das liest, diesen Texten, dann muss man sich das bewusst machen, das, was hier Jesus tut, der nach Jerusalem einzieht, das war nicht einfach nur so Worre, wie man hier unten sagt. Das ist nicht einfach nur so geworden. Also das Motto, ach, huch, jetzt stehe ich ja plötzlich in Jerusalem. Wie kam es dazu? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Sondern wir lesen diesen ganz wunderbaren Vers in dem Text, Vers 28. Und als er das gesagt hatte, das sind wir noch unten im Jordangraben in Jericho, als es gesagt hatte, ging er voran. Man kann sogar übersetzen, setzte er sich an die Spitze. Er wurde nicht geführt, er führte. Er wollte, dass es jetzt stringent nach Jerusalem geht. Alle Israel-Reisenden, Wissenden, Jordangraben, Jericho, Israel, wow, Jerusalem ganz oben, das ist ein Latsch. Und da hoch, aus dem Jordangraben, die Hunderten von Höhenmeter hoch, das war jetzt der Weg, den ist er gegangen, ganz bewusst nach Jerusalem hinein. Und er setzt sich an die Spitze und das ist königlich, so machten es die Könige. Denkt an die Krönung von Salomo, denkt an die Krönung von Jehu. So zog man ein als König vorne an. Er war an der Spitze und dann kommt er an den berühmten Ölberg an. Der Ölberg, der natürlich für alle aus dem Volk Israel und für alle Jesusleute aller Zeiten seit Zacharja Kapitel 14 natürlich der Ort ist, an dem sich dann einmal der Messias offenbaren wird. Das ist nicht irgendein Ort, der gegenüber von dem Tempelberg die Perspektive auf Jerusalem gibt, sondern es ist der große Ort der Ankunft des alttestamentlichen, angekündigten Messias des Königs. Und dann kommt er nach Bethanien, dem Gemeindeort, wo es ein paar Jesusleute schon gibt. Und dann kommt er von Bethanien aus und gibt nun diesen einzigartigen Befehl mit der uns allen bekannten Eselsgeschichte. Und diese Eselsgeschichte, die ist natürlich einfach nur traumhaft. Wir haben sie ja, meine Güte, viele von uns schon 73 bis 98 Mal gelesen. Aber das neu sich wieder bewusst zu machen, wie der hier auftritt, ist für uns natürlich faszinierend. Dass er das einfach hier so anordnet. Da gibt es gar keine Überlegung, da gibt es keine Planungskommission, da gibt es nicht, auch könnte es sein, vielleicht finden wir noch ein Reittier für mich und eventuell wäre es schön, wenn, könnt euch mal drum kümmern, das. Nein, gar nichts davon. Es geht hier absolut im guten Sinn autoritär königlich zu. Er sagt ihnen, zwei Personen, da geht hin, nach Betfage, da ist das Eselsfüllen. Die Mutter dieses Esels wird komplett ausgeblendet, bei Lukas spielt gar keine Rolle. Es geht nur um diesen unberührten, noch nie von einem Menschen gebrauchten und deswegen für Gott brauchbare Eselsfüllen. Das wird geholt und natürlich die Besitzer sind zuerst ein bisschen stutzig, aber da braucht es nur einen einzigen Satz. Der Satz lautet, der Herr bedarf seiner. Naja, wenn ich jetzt zu Ihnen nach Hause gehen würde und sagen würde, geben Sie mir einen Autoschlüssel, ich bedarf dessen, dann würden Sie sagen, nett, holt ihr selber eins. Aber hier klappt das, das klappt. Und man fragt sich, warum klappt das denn? Warum klappt das denn? Warum reicht dieser Satz, der Herr bedarf seiner? Und wir rätseln, wem gehörten wohl diese beiden Esel, die Mutter und dieses Füllen? Sind das Jünger gewesen, die eine Ahnung hatten? Hatten die ein Signal, was das bedeutet? Der Herr, nicht im Sinn von nur Herr Meier, Herr Schulze, Herr sonst irgendwas, sondern der Herr, das ist die höchste Majestät, das ist Gott persönlich. Oder hatten Sie eine Ahnung noch vom Alten Testament her, dass tatsächlich seit 1. Samuel natürlich klar war, wenn der König was will, dann hat man es ihm zu geben. Die Rechte des Königs, die Angarienrechte des Königs, schließen auch Fahrzeuge mit ein. Das waren Esel. Also, natürlich klar, wenn der König ein Fahrzeug braucht, dann braucht der König ein Fahrzeug. Ja, und dann braucht er eben einen Esel, und dann hat man da gar keine Chance mehr. Der Herr bedarf dann. Es wird alles klar. Es ist eine königliche Szene. Dieses Tier ist da, die Kleider da drauf, und dann ziehen die da ein. Dann wird es natürlich traumhaft. Dann kommen diese ganzen messianischen Bibelstellen, Zacharja 9 und natürlich Psalm 118. Gelobt sei, wir können das gar nicht anders machen. Wir haben das immer in der Aufforderungsform, in der Bittform, aber eigentlich heißt das nicht gelobt sei, sondern gelobt ist. Gelobt ist, der da kommt. Es geht um diesen angekündigten Messias aus dem Alten Testament. Jetzt ist er da, der große, erwartende König. Ein riesen Lobpreis bricht sich bahn. Was für eine wunderschöne Emotion. Jubel über den gekommenen Jesus, den König. Und jetzt sieht sie, als dürfen sie noch mit einsteigen. Jetzt dürfen sie mit einsteigen und sagen, wenn die schon damals gejubelt haben, obwohl die ja nur eine ganz begrenzte Teilerkenntnis dessen hatten, was sich mit diesem Jesus verbindet. Wenn die schon damals in diesen emotionalen Raum hineingetreten sind, in die Erwartung, es könnte dieser Messias, es könnte dieser angekündigte Kommende sein. Wenn die das schon getan haben, die noch gar nichts wussten von Kreuz und Auferstehung, ja dann, wie viel mehr dann Wie viel mehr dann wir? Wie viel mehr haben wir einen Grund, tatsächlich diesen einzigartigen Jesus, der da einzieht, nach Jerusalem zu loben und anzubeten und ihn zu ehren? Er ist komplett ohne Konkurrenz. So jemanden gibt es nie wieder. Das ist einmalig, einzigartig. Das heißt, das steht zuallererst am Anfang unserer Adventszeit, die Einzigartigkeit, die Unvergleichbarkeit, die Konkurrenzlosigkeit von Jesus. Wenn das auftritt, spätestens dann sollten wir die vielen anderen kleinen Götter und Könige, die noch damit rumlatschen, wir sollten sie entlarven und entlassen. Eine ganz wunderschöne Adventsaufgabe, kleine Könige entlarven und entlassen, weil wir einen ganz anderen König haben, weil wir den einen konkurrenzlosen König Jesus haben. Ach, Sie alle kennen die unterschiedlichsten kleinen Könige. Und dann ziehen die sich ihr kleines Mäntelchen an und setzen sich auf irgendeinen Füllen, wollen von uns angebetet werden, wollen unseren Lobpreis, wollen unsere Hosianna hören, wollen, dass wir ihn hinterherlatschen. Und teilweise sind wir auch noch so blöd und tun das. Und geben nicht dem einen Konkurrenzlosen, geben nicht Jesus die absolute Ehre, sondern laufen anderen kleinen Königen hinterher. Da laufen wir dem König des Erfolgs hinterher. Und da wird natürlich angebetet werden. Natürlich. Wir nehmen dich ernst. Wir kümmern uns drum. Ja, wir gucken, dass das klappt. Dass wir wer sind und dass man uns kennt und von uns weiß. Ja, da laufen dem kleinen König der Coolness hinterher. Keiner von uns will blöd dastehen. Alle müssen irgendwie was bringen. Meine Performance muss auch wirksam sein. Ich muss mich aufbauen. Ich muss ja irgendwie auch was darstellen. Und dann werde ich alles tun. Ich bete dich an. Ich bemühe mich wirklich. Ich singe dir diesem König der Coolness, mein Hosianna. Die anderen, natürlich. Die anderen sehen natürlich den kleinen König der Dollarnoten. Das ist so ein wichtiger König. Der ist überall wichtig auf der Welt, aber natürlich bei uns insbesondere wichtig, klar, weil wir so viel davon haben. Und dann natürlich kommt das, dass dieser König von uns unglaublich viel bekommt. Ihr müsst ihn entlarven und entlassen. Und am allerbesten ist ja nicht nur, dass man irgendwas Nein sagt, dass man irgendwo Ja sagt. Und je mehr ich bei dem großen König mitlaufe und ihm die Ehre und die Anbetung und den Lobpreis gebe und nicht nur äußere, sondern tatsächlich ihn anbete als den alles Entscheidenden meines Lebens, desto mehr verlieren diese anderen kleinen Könige ihre Kraft, werden entlarvt und können fröhlich entlassen werden. Noch mehr König. Alte Hauptkönige, die rumlaufen, denen wir unendlich viel Ehre geben. Das ist einer, der braucht unglaublich viel Anerkennung, ist der König der Sorge. Meine Güte, was will der angebetet werden? Überall steht er rum. Kaum haben wir ihn gerade mal aus den Augen verloren, taucht er um die Ecke wieder auf und möchte von uns ganz besonders bejubelt werden. Und dann fokussieren wir uns auf diesen kleinen, giftigen König der Sorge. Und daneben steht Jesus. Ohne Konkurrenz. Und dann ist das das große Geheimnis des Advent. Das ist das große Geheimnis des Advent. Zu sagen, ich konzentriere mich mit meinem Geist und meiner Seele auf diese König-Jesus-Jubel-Emotion. Da bin ich dabei. Mein Herz, mein Auge auf den König. Ich werde mich nicht fokussieren auf die unterschiedlichsten Sorten von kleinen Königen, die es auf jeden Fall auch in den nächsten Wochen geben wird. Ich werde sie entlarven, entlassen und mich auf den König konzentrieren. Das ist die richtige, von Gott uns geschenkte erste Adventsemotion, die König-Jesus-Jubel-Emotion. Erstes Stichwort. Zweites Stichwort. Das ist ja gar nicht adventlich, aber sehr, sehr wichtig. Jesus weint. Man kann sich das gar nicht richtig vorstellen. Ich weiß noch, wie ich bei meiner ersten Israel-Besuche in Jerusalem auf der Ölbergseite stand und dann runtergelaufen bin bis zu dieser sehr schönen, eindrucksvollen Kirche, die so heißt, Jesus weint, oder noch genauer, der Herr weint, Dominus Flebit, so heißt diese Kirche. Und viele von uns, die selbst nicht da waren, kennen die natürlich, weil in dieser Dominus Flebit Kirche ist dieses berühmte Fenster, ich glaube, das ist Milliarden Mal fotografiert und verteilt worden, wo man durch dieses Fenster hindurch direkt auf den Tempelberg hinübersieht. Also im Angesichts von Jerusalem, angesichts vom Tempelberg, steht diese Kirche, wurde sie gebaut, in Erinnerung an diese kleine Miniszene. Jesus weint. Man möchte es ja gerne fast verhindern. Man möchte da dazustellen. Gleichzeitig denken wir, das ist jetzt nun wirklich kein so tolles adventsemotionales Geschenk, dass da Jesus dasteht und anfängt zu heulen. Jesus, was ist denn los? Und dann hören wir, was ihn ganz, ganz tief bewegt. Er sieht seine Stadt. Er sieht sein Volk. Und er marschiert da ein. Und angesichts dessen, dass er sein Volk und seine Stadt sieht, sieht er in seinem prophetischen Durchblick, was spätestens 40 Jahre später passiert ist. Er sieht, wie eine unglaubliche römische Macht über diese Stadt einherfällt und die Katastrophe von 70 nach Christus über sie einherbricht. Und er bringt es in einen Zusammenhang tatsächlich mit sich selbst. Weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Das heißt, deine Entscheidung, deine mehrheitliche Fehlentscheidung, du Volk Israel, hat fatale Konsequenzen. Nun sehen wir natürlich miteinander, das ist ja ganz klar, wir haben es ja mit Lukas zu tun, dem Paulus Schüler par excellence. Natürlich sehen wir können gar nicht anders, sollen wir auch nicht. Dass natürlich Lukas weiß, was in Römer 9 bis 11 geschrieben ist, ja selbstverständlich weiß er das. Er weiß von diesem ganz eigenartigen Geheimnis der Führung Gottes, von der Verantwortlichkeit des Volkes Israel. Siehe Lukas 19, wie es hier beschrieben wird. Das hat Konsequenzen, das hat harte Konsequenzen, was du jetzt gerade tust. Und tatsächlich wissen wir, oh Gott sei gedankt, dass das nicht das letzte Wort von Jesus ist, was ein auserwähltes Volk betrifft. Wie sollte er der Treue sich jetzt hier der Untreue nachweisen lassen? Nie und nimmer, gar keinen Fall. Aber hier steht ganz eindeutig deine Entscheidung gegen Jesus, eine Entscheidung ohne Jesus, die haben Konsequenzen. Da zucken wir immer so ein klein wenig, weil wir so erfrischend inkonsequent sind. Also, wir finden es immer gut, wenn unsere guten Dinge gute Konsequenzen haben. Da sind wir sofort dabei. Sofort, machen wir alle mit. Meine guten Dinge sollen gute Konsequenzen haben. Aber hüte dich davor, mein Gott und Herr, auf meine schlechten Entscheidungen schlechte Konsequenzen folgen. Das natürlich auf gar keinen Fall. Und wir wissen natürlich, das ist inkonsequent. Ja, ist inkonsequent. Das eine wie das andere hat Konsequenzen. Und hier tatsächlich kommt mitten in die Adventszeit ein Geschmack rein, der hat so ein bisschen, ja, ich gebe es zu, aber offensichtlich ist das ja wichtig, der hat so ein bisschen was Herbes. Denn das, was hier abläuft, ist ja was Erschütterndes. Das mehrheitliche Nein seines Volkes zu ihm bleibt nicht ohne Folgen. Und jetzt blenden wir den heilstüchtigen Rahmen aus und nehmen diesen Grundgedanken in unsere kleine Mini-Biografie. Ja. Und plötzlich sehen wir, das stimmt. Mist, das stimmt. Meine Entscheidungen gegen Jesus und ohne Jesus, die blieben nicht ohne Folgen. Das hatte Folgen. Das konnte ich nachvollziehen in meiner Biografie. Jeder von uns kann das nachvollziehen. Das Entscheidungen, die wir getroffen haben, Wege, die wir gegangen sind, die ohne gegen Jesus waren, wir im Rückblick sagen, wie konnte ich nur so dämlich sein? Warum habe ich ihn vergessen? Warum bin ich da ausgestiegen? Warum habe ich das so getan? Ich ernte, oh wie bescheuert, ich ernte, was ich gesät habe. Und in diesem Zustand, Sie sagen, das ist doch gar kein gutes Adventsgefühl. Jein, jein, es ist insofern kein gutes Adventsgefühl, als uns da Gott ein wenig die Augen öffnet. Er öffnet uns in der Adventszeit die Augen und sagte, willst du das? Willst du das? Willst du diese Ernte? Aber fast noch schöner, jetzt merken wir es, fast noch schöner ist, dass wir jetzt Jesus da stehen sehen, angesichts dieser Fehlentscheidung seines Volkes, und dass er angesichts der Fehlentscheidung seines Volkes was tut? Weinen. Man könnte sich ja auch eine andere Reaktion vorstellen. Eine, die mehr unserem emotionalen Zustand entspräche. So, jetzt kraste, was du da willst. Jetzt erntest du, was du gesät hast. Jetzt löffel die Suppe auch aus, die du dir da eingebrockt hast. Was mit der Häme, siehst du? Nein. Nein, 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 nein. Merken wir, wie wichtig diese Emotion, wie wichtig diese Adventsemotion von Jesus ist, dass der da weint. Das heißt, was bringt das zum Ausdruck? Das tut mir von tiefstem Herzen leid, dass deine Jesus-Entscheidung, deine fehlenden, falschen, eingeschränkten, halben Jesus-Entscheidung jetzt die für dich konsequenterweise harten Folgen haben. Und angesichts dessen, dass Jesus die Tränen runterlaufen, wenn er Passagen unseres Lebens sieht, ist doch die adäquate Adventsemotion auf unserer Seite: Herr Jesus, ich will dich nicht weinen sehen wegen mir. Ich will dich nicht weinen sehen wegen mir. Sondern deine Motive dahinter spüren, dass du weinst, bringt uns zu diesem ganz großen, heiligen, schönen, wichtigen Adventsthema. Zu einer ganz besonderen Emotion, die zur Adventszeit seit fast 2000 Jahren dazugehört. Ich habe sie einmal diese Umkehrfreude-Emotion genannt. Diese Umkehrfreude-Emotion. Wir können das jetzt ganz einfach am emotionalen Raum von Jesus festmachen. Lukas 15. Diese berühmten drei Beispiele vom verlorenen Groschen, vom verlorenen Schaf und vom verlorenen Sohn. Und zweimal steht, dass der Himmel weint. Nein, nicht, dass der Himmel weint. Dass der Himmel sich freut. Sich freut. Worüber freut sich der Himmel? Wenn Menschen sagen, Herr Jesus, so will ich nicht leben. Ich drehe um. Oder einfach sagen, Herr Jesus, da bin ich wieder ganz bei dir. Alle meine Entscheidungen, die ohne dich, gegen dich, halb mit dir nur waren, ich merke, sie haben ganz blöde Konsequenzen. Und du stehst weinend daneben, weil du mir gerne diese Konsequenzen erspart hättest. Aber selbst jetzt lässt du mich nicht da so stehen und sagst, das war's jetzt halt. Sondern die schöne, merken wir, schöne Adventsemotion ist diese Umkehrfreude-Emotion. Ich drehe wieder um. Ich bin wieder ganz bei dir. Wir haben das gerade in den letzten Wochen in verschiedenen Gremien immer wieder thematisiert, dass das manchmal bei uns noch keine so schöne Selbstverständlichkeit, keine schöne biblische, neutestamentliche Selbstverständlichkeit hat. Dieses, ich muss ja nicht so bleiben, wie ich bin. Ich muss auch nicht an einem falschen Ort bleiben. Ich muss nicht in falschen Gedankenräumen bleiben. Ich muss nicht in falschen Taten fahren. Ich muss es nicht. Es gehört zum großen Geschenk, das Jesus uns gibt, das er uns gerade auch in der Adventszeit gibt. Komm wieder ganz zurück zu mir. Es ist hochinteressant, dass der Apostel Paulus das so verknüpft, das Kommen von Jesus, auch das Wiederkommen von Jesus so wunderbar verknüpft mit dieser Antwort auf das Wissen um sein Kommen und um sein Gekommensein. Er sagt im Römerbrief im Kapitel 13, die Nacht ist doch jetzt vorgerückt. Der Tag ist nah herbeigekommen. Jetzt machen wir weiter wie bisher. Nein, nein. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Kleiderwechsel, Umkehr, Umkehr, Freude, Emotion gehört tatsächlich, Gott sei es gedankt, ganz prägend in die Adventszeit hinein. Ich will nicht, Jesus, dass du wegen mir weinst. Ich will, dass der Himmel sich freut, weil ich endlich wieder da bin, wo ich hingehöre. Ich bin wieder da, Jesus. Ich gehöre wieder ganz zu dir. Ich stehe wieder da, wo du bist. Das ist ein guter Adventssatz. Und so haben wir zwei ganz wichtige Emotionen. Die eine Emotion, die König-Jesus-Jubel-Emotion, und wir haben die Umkehr-Freude-Emotion. Und jetzt sind wir tatsächlich mit Jesus nach Jerusalem hineingegangen. Markus sagt uns das noch detaillierter, dass da noch eine Nacht drüber war. Also das, was jetzt hier da noch beschrieben wird, war nicht am Palmsonntag, sondern am Montag danach. Lukas lässt es nahtlos ineinander übergehen. Und wir sehen Jesus, wie er natürlich in den Tempel geht. Wo soll er sonst hingehen? Johannes 2 sagt so, ich muss da sein, was meines Vaters ist. Und der Tempel ist der Ort, an dem ich meinem Vater auf irdischer Seite in ganz besonderer Weise nahe kommen kann. Und jetzt tatsächlich geht er in diesen Tempel hinein. Wir wissen ja aus der Bibel, das ist das zweite Mal. In Johannes 2 war das schon mal so. Und jetzt, Jahre später, kommt er wieder und macht das gerade nochmal. Und darf sich das fragen, wie es geklappt haben kann, ob sie dich wieder erkannt haben. Das ist der Typ, der da schon mal in den Tempel reingerauscht ist. Oder wie auch immer, auf jeden Fall geht er in den Tempel rein mit großer Autorität, mit großer Stringenz, mit großer Klarheit. Sagt, das geht überhaupt nicht, was hier abläuft. Wir erleben einen sehr, sehr strengen, aufräumenden, ein Strich ziehender, eine Grenze markierenden Jesus. Es geht nicht. Zitat aus Jesaja 56, mein Haus soll ein Bethaus sein, ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Das ist aus dem Propheten Jeremia genommen. Er mischt zwei Worte Gottes und nimmt sie hier rein. Und jetzt stehen wir davor und sagen, was ist das denn jetzt für eine Emotion? Herr Jesus, was soll das denn jetzt? Hast du den Jubel über dich? Das können wir gut nachvollziehen. Wir können auch das Weinen nachvollziehen. Das können wir nachvollziehen. Und die Umkehrfreude-Emotion gehört auf jeden Fall dazu. Aber das, was machst du denn jetzt hier? Warum bist du so straight? Weil es um ein absolutes, fast intimes, inneres Geschenk des lebendigen Gottes geht. Der Tempel, erinnern wir uns? Der Tempel, das ist der Ort, von dem Gott dem alttestamentlichen Volk gesagt hat, da will ich wohnen. Da könnt ihr mir tatsächlich begegnen. Das ist der Ort der unmittelbaren Möglichkeit, auf alttestamentlichem Boden Lebensgemeinschaft mit dem lebendigen Gott darzustellen. 84. Psalm. 84. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Das ist die Welt. Da komme ich zu Gott. Da habe ich Gemeinschaft mit ihm. Da kann ich leben. Da verbindet sich mein Gott, der einzig wahrhaftige Gott, mit mir, mit meiner Person. Und dieser Ort, dieser schönste, heiligste, wichtigste Ort der Gemeinschaft, der Beziehung mit Gott, der ist zu einem religiösen Spektakel degradiert. Und das sagt Jesus, das geht überhaupt nicht. Das geht überhaupt nicht. Das ist viel zu wichtig, viel zu schön, viel zu heilig, als dass ich das jetzt einfach so vor sich hinlaufen lasse. Und jetzt verstehen wir ja auch neutestamentlich, es geht ja auch nicht mehr nur um ein Gebäude. Das war ja dann 70 nach Christus auch Feierabend. Sondern schon Jesus hat in Johannes 2 gesagt, den Tempel, der wird abgerissen und nach 3 Tagen wieder aufgebaut. Und das ist natürlich jetzt ein theologisch gewaltiger Sprung. Plötzlich gehe ich nicht mehr an einen geografischen Ort. Plötzlich ist der Tempel nicht ein Ort, sondern der Tempel ist eine Person. Die entscheidende Tempelperson, die ist jetzt Jesus. Ich darf in den Raum der Gemeinschaft mit Jesus eintreten. Und Jesus tut alles, damit dieser Raum tatsächlich mir auch geschenkt wird. Er räumt alles weg, den ganzen Religionskram, alles räumt er weg, damit das eine passiert, damit wir mit ihm unmittelbar in Gemeinschaft leben können. Man kann, wenn man will, jetzt noch der Apostel Paulus dazu nehmen. Und dann sagt er uns ja sogar umgekehrt, nicht nur, ihr dürft zu diesem Haus Gottes, zum Tempel kommen, Epheser Kapitel 2, ihr seid Teil dieses Tempels, so sagt er umgekehrt, in mir selber ist Tempel Gottes. Der Heilige Geist hat Wohnung genommen uns. Wir sind dieser Tempel. Also beide Bildebenen stehen wunderbar vor uns. So oder so. Es ist eine Gemeinschaft zwischen dem lebendigen Gott und mir. Und für dieses Geschenk tut Jesus absolut alles. Er räumt alles weg, alles auf. Damit das sein kann, damit das tatsächlich werden kann. Ich gehöre zu Christus. Das ist mein Ort. Das ist mein Ort. Oder, um es anders zu sagen, wo werde ich die Adventszeit erleben? Na, sagen Sie, meine Güte, kannst du jetzt für die nächsten 3 Wochen die unterschiedlichen Orte aufzählen? Im Auto und in der Arbeit, in der Küche und im Kindergarten und was weiß ich, wo Sie sind und tätig. Das sind meine Orte, wo ich die... Nein, die Orte meine ich doch gar nicht. Wo ist der geistliche Ort, an dem Sie die Adventszeit erleben? Sie haben einen Ort, wissen Sie das? Sie haben einen Ort. Sie haben einen neuen Ort, ein neues zu Hause, an dem Sie die Adventszeit erleben dürfen. Und dieser Ort ist eine Person, das ist Jesus. Der Jesus-Ort, der Ihnen für diese Adventszeit gegeben ist, den will er Ihnen neu schenken. Ich marschiere in den Tempel rein, in das Haus Gottes, und da ist er. Also das ist doch unwichtig. Die ganzen Viecher, alles weg. Ich brauche nur einen da drin. Wen brauche ich da drin? Ich brauche die Person. Deswegen so schön bei Lukas, nur besonders bei Lukas, dass es heißt, und er lehrte täglich im Tempel. Also jeden Tag konnte man reinkommen, und wer ist da? Jesus ist da. Und er lehrte, er kommt mit seinen Worten, weil man, das ist Advent. Ich kenne nicht die anderen Orte meiner Adventszeit, die vor mir liegen. Ein paar sind anzunehmen, aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, ich weiß es nicht. Und Sie und du weißt es auch nicht. Aber ich weiß von uns, dass wir einen Ort miteinander geschenkt bekommen haben, an dem wir in ganzer Schönheit, in ganzer Intimität ein einzigartiges Zuhause geschenkt haben, egal an welchem anderen äußeren Ort wir unsere Adventszeit verbringen dürfen, sollen oder müssen. Und das ist der Jesusort, das ist der Tempel. Und den Ort, den gibt er Ihnen und mir. Und damit löst er eine dritte wunderbare Adventsemotion bei uns aus. Ich habe sie einmal genannt, die Tempel-Zuhause-Glück-Emotion. Ist das zu groß, zu lang? Ich glaube, das kann man, gerade wenn es so kompliziert ist, weiß ich gut merken. Die Tempel-Zuhause-Glück-Emotion. Tempel-Zuhause-Glück-Emotion. Toll, dass wir im Deutschen so alles nacheinander sagen können. Das ist ein richtig schönes Paket. Und diese Emotion, die gibt er Ihnen. Emotionale Achterbahn in Lukas 19, ja. Ganz sicher. Ganz sicher, zwischen Lobpreis auf der einen Seite und auf der anderen Seite diesen Weinen und auf der dritten Seite diese Strenge. Und jetzt, mein Herr, wie darf ich mit meiner Emotion diesen Advent hineingehen? Was darf ich? Und mein Herr sagt mir, Andreas, zuallererst die König-Jesus-Jubel-Emotion. Entlasse die vielen kleinen Könige, die dich umschwirren und die dein Hosianna wollen. Und konzentriere dich mit der ganzen Kraft deines Geistes und deiner Seele auf den Lobpreis, auf die Anbetung, auf den Jubel des konkurrenzlos großen Jesus. Sing ihm dein Hosianna. Und dann diese Umkehrfreude-Emotion. Mein Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du in diese Tage, diese Wochen das mit hineingelegt hast, uns herauszulocken aus Halbheiten, aus komischen, partiellen Entwicklungen, die geschehen sind, uns zurückholst zu dir, ganz zu dir, mit allem, was wir ausmachen und sehen, sagen dürfen, da bin ich wieder bei dir. Und dann findet diese Lukas 15 Umkehrfreude, Emotion im Advent statt. Und natürlich, klar, ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen diese Tempel-Zuhause-Glück-Emotion. Herr Jesus, die Orte meiner Adventszeit haben unterschiedliche emotionale Befindlichkeiten. Aber ein Ort, den lasse ich mir nicht nehmen. Ein Ort, das ist das Zuhause, das ich in dir, diesem Tempel, dieser Jesus-Person habe. Und ich feiere mit dir diese Tempel, Zuhause, Glück, Emotion. Egal, an welchem Ort sonst meine Adventszeit stattfindet. Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne, einen richtig guten, emotionalen Advent.
War die Nacht so dunkel, weit und breit kein Stern. Niemals waren wir so verloren, niemals Gott so fern. Niemals war die Welt so friedlos, voller Hass und Streit. Niemals war die Hoffnung kleiner, nie das Ziel so weit.
Es wird nicht dunkel bleiben, die Schatten fliehen schon. Ein Kind ist uns geboren, Gott schenkt uns seinen Sohn. Uns geboren, Gott schenkt uns seinen Sohn. Niemals war die Nacht so dunkel, nie so ausweglos. Niemals waren Angst und Sorgen so erdrückend groß. Niemals waren unsere Schultern von der Last so schwer. Niemals waren unsere Herzen so ruhelos und leer. Es wird nicht dunkel bleiben, die Schatten fliehen schon. Ein Kind ist uns geboren, Gott schenkt uns seinen Sohn. Ein Kind ist uns geboren, Gott schenkt uns seinen Sohn. Freude, Freude, große Freude, zieht am Himmel, wird es hell. Jubel, Jubel, großer Jubel, denn er kommt, Immanuel. Es wird nicht dunkel bleiben, Schatten fliehen schon. Ein Kind ist uns geboren, Gott schenkt uns seinen Sohn. Ein Kind ist uns geboren, Gott schenkt uns seinen Sohn.
Ich darf Sie einladen, zum Gebet aufzustehen. Herr Jesus Christus, zuallererst wollen wir dir ganz herzlich danken, dass wir wieder diese besondere Zeit im Jahr so miteinander beginnen konnten. Und wir danken dir, dass du selber in dieser Zeit stehst und da bist und wir zu dir kommen dürfen und dich anbeten dürfen als diesen konkurrenzlosen, einzigartigen Jesus-König. Wir sind so froh, dass du in unser Leben hineingetreten bist und dass unser Geist, unsere Seele dich an die erste Position gestellt hat. Ach, wir bitten dich, gib in diesen Stunden und Tagen Acht auf uns, dass wir die anderen kleinen Könige entlarven und entlassen und dir allein unseren Lobpreis, unsere Ehre, unseren Jubel bringen. Du, dieser unvergleichliche König Jesus, Anbetung sei dir. Und dann danken wir dir an diesem Sonntag natürlich ganz besonders dafür, dass du uns nicht lässt, wo wir sind. Dass du es bist, der uns in dieser unglaublichen, tiefen Emotion deines Weinens zurückholen will. Zurückholen will, ganz in die Gemeinschaft mit dir. Und wir ehren dich darüber, dass wir umkehren dürfen. Wir ehren dich darüber, dass wir diesen Kleiderwechsel vollziehen dürfen. Alte Klamotten aus, neue Kleider an. Herr Jesus, danke für die Umkehrfreude. Und Herr, weil du die Orte kennst, an denen wir in diesen Adventstagen und Wochen unterwegs sein werden, brauchen wir umso mehr diesen einen Ort, diesen Tempelort, dich. Und wir danken dir, dass du ihn für uns heilig, schön vorbereitet hast und dass nichts und niemand uns daran hindern kann, dieser unmittelbaren Gemeinschaft mit dir, diesen Adventsort zu haben, dich, Jesus. Und wir beten dich darüber an, du in uns und wir in dir. Und so befehlen wir uns dir an, als einzelne Person und auch als La Höhe Gemeinde für diese Adventstage und Wochen, dass du segnend in unserer Bitte bist und dass wir selber Segensvermittler, Träger sein dürfen. In all dem, was geschieht, auch in den unterschiedlichsten Veranstaltungen. Wir denken auch gerade an das kommende Wochenende. Lass diese wunderschöne Botschaft deines Kommens auch andere erreichen und erfasst werden. Du bist unser Herr, du bist unser Gott. Wir haben dich in unserer Mitte und wir beten dich an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.